Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dir jetzt auch einfach die Meli anbefehlen darf, dass du sie segnest, dass du sie führst, dass dein Geist dir einfach Kraft gibt für die Predigt. Danke, dass sie das Thema von der Fürbitte anschauen darf mit uns. Es ist etwas, was wir tun dürfen und du willst auch, dass wir mit dir reden. Und ich bitte dich, dass du sie jetzt umgibst und ihre Weisheit gibst und dass unsere Herzen dürfen berührt werden. Amen.
Meine Predigt möchte ich heute mit einer Frage beginnen. Und zwar will ich dich fragen oder euch fragen, wer von euch hat schon einmal gebetet und eine Gebetserhörung erlebt? Ja? Cool. Einige. Es sind viele Hände hochgegangen. Mega spannend. Ich würde am liebsten nach dem Gottesdienst zu jedem Einzelnen von euch gehen und fragen, hey, Barbara, erzähl mir deine Geschichte. Wo hast du gebetet, eine Gebetserhörung erlebt? Und ich will dich ermutigen, vielleicht nach dem Gottesdienst auf jemanden zuzugehen und zu fragen, hey, wo hast du mal gebetet und eine Gebetserhörung erlebt? Aber ich habe noch eine zweite Frage an euch. Und zwar, wer hat schon einmal gebetet und sein Gebet wurde nicht erhört? Auch? Ja, auch einige Hände gehen hoch. Ich bin nicht alleine. Auch ich warte heute noch sehnsüchtig auf das Pferd, für das ich damals gebetet habe, dass ich mir das in den Garten stellen darf. Und meine Eltern wollten das aber nicht und Gott hat mein Gebet nicht erhört. Aber ich habe auch schon erlebt, dass ich für die Ehe meiner Eltern gebetet habe und sie sich trotzdem haben scheiden lassen. Ich habe auch erlebt, dass der Papa einer guten Freundin von mir plötzlich an einem Hirntumor erkrankt ist und wir haben mit vielen Leuten beharrlich gebetet. Und er ist trotzdem schon zu unserem Vater im Himmel nach Hause heimgekehrt. Und damit sind wir mittendrin im heutigen Thema. Im Rahmen der Predigtserie Lehre uns beten geht es heute genau um dieses Thema Fürbitte. In einer großen Spanne wollen wir uns heute damit auseinandersetzen. Und ihr habt die Möglichkeit, in dieser Predigtserie und grundsätzlich immer mit allen euren Fragen zu uns Pastoren zu kommen. Und wir haben, der wird jetzt nicht eingeblendet, aber wir haben auch einen QR-Code, wo ihr eure Fragen speziell zum Thema Gebet an uns stellen konntet und auch immer noch könnt. Und eine Frage kam da reingeflattert, die super gut zu der Predigt heute passt und ich probiere sie zu bearbeiten, zu beantworten, so gut es eben geht. Ja, was bewirkt unser Gebet eigentlich? Bewegt Gebet etwas bei Gott? Ich meine, was ist, wenn es nicht sein Wille ist, für was ich bete? Und sein Plan steht doch schon fest. Lohnt es sich da überhaupt mit meinen Wünschen zu Gott zu kommen? Bevor wir so richtig reinstarten, uns mit dem Thema Fürbitte im Gebet zu beschäftigen, will auch ich noch einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir vorangegangen bist in den Vorbereitungen, dass du mir viel offenbart hast über dieses oh so wichtige Thema Fürbitte. Oh, und du siehst mein unruhiges Herz gerade und ich lege dir das hin, Herr. Und du siehst, was jeden Einzelnen von uns beschäftigt und ich bete, dass du durch die Reihen gehst und jedem Einzelnen begegnest, dass du unsere Herzen weit machst für dein Wort und für das, was du heute Morgen zu uns sprichst. Gib mir Weisheit in der Verkündigung und öffne unsere Ohren für das, was du zu jedem heute Morgen reden möchtest. Amen. Fürbitte. Das ist eine besondere Form des Gebets und eigentlich steckt es schon im Namen, was es ist. Für Bitte bzw. Bitte für jemand anderen. Wir stehen also ein im Gebet. Und heute werde ich viel über Fürbitte reden, aber in dieser großen Thematik auch viel über das Thema Bitten sprechen, weil das so ein bisschen ineinander übergeht. Also bleib bei mir, wenn ich auch über das Bitten an sich predigen werde. Und genau, wir wollen in einem ersten Schritt anfangen und uns fragen, wieso möchte Gott denn überhaupt, dass wir beten? Wenn wir nämlich Matthäus 6, Vers 8 lesen, dann steht da, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Könnte man sich ja fragen, ja, wenn er doch schon weiß, was wir brauchen und eigentlich auch schon weiß, für was ich bitte, wenn er uns doch so gut kennt, wieso muss ich dann überhaupt noch beten? Ich habe euch drei gute Gründe mitgebracht, wieso wir beten und wieso wir bitten. Und das erste ist, Gebet ist nichts anderes als Reden mit Gott. Eine Unterhaltung mit ihm führen. So wie wenn zwei Freunde sich treffen und nicht schweigend nebeneinander sitzen. Es gibt auch eine Zeit des Schweigens, aber in einer Freundschaft, da ist man im Gespräch, im Dialog, im Austausch. Man teilt sein Herz, man spitzt seine Ohren und hört dem anderen zu. Und Gott geht es um Gemeinschaft mit dir. Und zu Gemeinschaft gehört ein Dialog, ein Austausch. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, uns mit ihm unterhalten, mit ihm reden. Gemeinschaft und Beziehung leben. Das ist der erste gute Grund, warum wir beten sollten. Ja, Gott weiß es und trotzdem will er, dass wir zu ihm kommen. Zweiter Grund ist, dass Gebet letztlich aufzeigt, wie abhängig wir von Gott sind. Ja, wir haben eben nicht alles unter Kontrolle und das kommt meistens dann zum Ausdruck, wenn eben alles entgleitet. Dieser berühmte Satz, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, ach, ja, da hilft jetzt wirklich nur noch beten. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan. Wir haben uns eingesetzt und gemacht und getan, was irgendwie geht. Und wenn nichts mehr hilft, ja dann zur Not, als letzten Notnagel, dann können wir auch noch beten. Ja, das bringt zum Ausdruck, dass wir spätestens dann merken, dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben. Aber Gebet sollte nicht der Ausdruck unserer letzten Hoffnung sein. Sondern Gebet sollte Ausdruck unseres tiefen Vertrauens in die Größe und die Souveränität unseres Gottes sein. Gebet sollte unsere erste Anlaufstelle sein und nicht unsere letzte. Und Gott ist unser Vater. Das war die erste Predigt von Dabrina in dieser Predigtserie, wo sie uns mit reingenommen hat in das Unser Vater. Da steckt es in den ersten zwei Worten. Ja, wir, die wir Jesus nachfolgen, sind Gottes Kinder. Wir dürfen ihn Abba, Vater, Papi nennen. Und Kinder, die sind abhängig von ihren Eltern. Vor allem, wenn sie noch ganz klein sind. Irgendwann gibt es dann so einen Abnabelungsprozess. Aber Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Sie brauchen ihre Eltern sehr buchstäblich. Und der kleine Elia von Selin Buri und vom Simi, der Sohn, der kommt uns hin und wieder mal im Büro besuchen und das ist total süß, ihn so zu erleben. Und so langsam fängt er an, sich zu artikulieren und sein Lieblingswort neben Auto, Auto, alles ist Auto, 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 die Flasche Auto. Und das nächste Wort, ich liebe es, wenn Kinder, also das ist nochmal, Kinder grundsätzlich, wenn sie reden lernen, das ist süß. Wenn Schweizer Kinder reden lernen, dann ist das anders süß für mich. Und er hat jetzt noch was anderes drauf. Er sagt immer, Tato, Tato, das da, das da. Mama, das da, gib mir das da. Und das ist eine Bitte von dem Kind. Ich will das haben, das da. Und das kommt am Anfang immer noch nicht mit dem Begleitwort Bitte. Das ist meistens nicht das erste Wort, was Kinder lernen. Aber irgendwann, dann ist es ein bisschen zivilisierter und dann können sie ganze Sätze vielleicht schon formulieren. Und dann ist es eher so, ah, Papa, darf ich bitte noch ein Eis haben? 10 Minuten, bevor ich schlafen gehe. Oder, ja, Mama, spielst du mit mir Fang? Gehst du mit mir auf den Spielplatz? Oder eben wie ich früher, Mama, Papa, darf ich ein Pferd in den Garten stellen? Also es ist irgendwie, und das ist Beziehung, das ist ein Austausch. Bitte darf ich etwas haben? Ich bin abhängig von dir, weil ich kann mir das vielleicht noch nicht selbst holen. Und als Eltern kann man das meistens ein bisschen besser abschätzen, ob das jetzt so gut ist, noch ein Eis kurz vorm Schlafengehen zu essen oder ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt ein Pferd zu kaufen, um das du dich nicht alleine kümmern wirst. Und es ist auch sinnvoll, dass Eltern nicht alle Bitten der Kinder erfüllen, auch wenn man als Eltern das Gute für seine Kinder im Sinn hat. Ja, und häufig weiß man es auch einfach besser. Weil wenn wir ihnen alles erfüllen würden, würden sie sich von heißer Schoki und Gummibärchen ernähren und das wäre auch der Horizont. Und Jesus spricht in seinem Wort über etwas ganz Ähnliches. Und er bringt sogar uns als Menschen, oder in dem Fall die Väter, als Beispiel. Und er sagt in Lukas 11, Vers 11 bis 13, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ja, auch heute an Pfingsten eine Erinnerung, hey, wie viel mehr wird ihr denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ja, Gott will uns gute Gaben geben. Aber er will auch, dass wir ihn darum bitten, dass wir zu ihm kommen. Bitte, Papa, bitte darf ich das haben. Und in Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das impliziert indirekt, dass unser Nichtbitten uns dessen beraubt, was Gott uns sonst vielleicht gegeben hätte. Ja, wann hast du das letzte Mal eine Gebetserhörung erlebt? Musst du vielleicht länger drüber nachdenken? Ja, und es kann sein, dass du viel gebeten hast und deine Bitten wurden nicht erhört, aber ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht auch im gleichen Zug die Frage, ja, wann hast du denn das letzte Mal um etwas gebeten? Wann bist du das letzte Mal zu deinem Vater gekommen, hast gesagt, bitte, Papa? Wenn wir nochmal zusammenfassen, dann haben wir die ersten beiden Punkte. Gott wünscht sich, dass wir zu ihm kommen und beten, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Und als zweiter Punkt, weil wir abhängig von ihm sind, weil wir ihn brauchen, weil er souveräner, größer und höher ist, als wir es sind. Aber ja, auch einen dritten Punkt habe ich euch noch mitgebracht und das ist, Gott erlaubt uns, Einfluss zu nehmen. Im Gebet dürfen wir auf bedeutsame Weise an dem Werk des Reiches Gottes beteiligt sein, Teil sein. Ja, um auf die Frage, die bei uns reinkam, zu antworten, ich bin der festen Überzeugung, dass Gebet etwas bewegt, irgendwie auf sondersame Weise. Und ich habe euch zwei Beispiele aus der Bibel mitgebracht, die das verdeutlichen, wie das Gebet wirksam sein kann. Und die erste Stelle steht in 2. Mose 32 ab Vers 9. Und die ist ein bisschen etwas länger, ist auch nicht ewig lang, keine Sorge. aber ich habe sie nicht abgedruckt. Das heißt, ihr dürft entweder eure Augen schließen und euch das bildlich vorstellen oder in eurer eigenen Bibel mitlesen. 2. Mose 32, Abvers 9. Ja, muss ich euch noch Kontext geben? Moment. Ja, ich gebe euch noch kurzen Kontext, um was es da geht. Und zwar ist die Begebenheit, als das Volk Israel, also Mose ist auf dem Berg und erhält die 10 Gebote von Gott. Ganz wildes Szenario, was sich lohnt, immer wieder mal zu lesen. Und das Volk Israel, das es so hautnah miterlebt, hat sich in der Zwischenzeit ein goldenes Kalb gebaut, um dieses Kalb anzubeten als ihren, ich weiß nicht, vielleicht ein weiterer Gott oder sich erhofft hat, ich weiß auch nicht, was man sich erhofft von einem goldenen Kalb, das man sich baut. Auf jeden Fall ist das ein bisschen die Reaktion Gottes darauf. Und Gottes Reaktion auf Götzendienst ist nie eine gute. Wir lesen. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute es den Herrn, das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Auf Moses Fürsprache hin ändert Gott seine Meinung. Das erscheint irgendwie unfassbar. Und doch lässt Gott sich umstimmen. Jetzt stell dir vor, Mose hätte nicht gebetet. Was wäre dann passiert? Oder er hätte an dem Tag einfach keine Lust gehabt zu beten oder hätte erstmal selbst versucht, irgendwie die Lage in den Griff zu bekommen. Nein, er setzt sich für seine Sache ein. Und er spricht mit dem Herrn. Er ringt um etwas, das ihm ein Anliegen ist und wichtig ist. Und Gott geht in seiner Gnade darauf ein. Und in einer zweiten Stelle im Alten Testament können wir etwas Ähnliches beobachten. Das ist eine Geschichte in 1. Mose 18 mit Abraham und Gott. Und auch hier ist wieder viel schiefgelaufen. Zwei Städte leben in unfassbarer Sündhaftigkeit und Gottes Zorn entbrennt wieder. Sodom und Gomorra. Und Gott sagt: Ich will die Städte platt machen. Und Abraham weiß aber, dass sein Neffe Lot in einer dieser Städte lebt und er ringt mit Gott. Und er geht zu Gott und sagt: Stopp, Gott, du kannst doch nicht die Städte vernichten. Na, wenn doch 50 Gerechte dort leben, dann verschon doch die ganze Stadt um dieser 50 Gerechten willen. Und Gott, er willigt ein. Er sagt: Alles klar, Abraham. Wenn ich 50 Gerechte in dieser Stadt finde, dann werde ich sie verschonen. Und Abraham überlegt dann: Oh krass, Gott ist irgendwie drauf eingegangen. Aber 50 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen gewesen. Und dann geht er zurück zu Gott und sagt: Okay, Gott, 45 Gerechte. Verschonst du sie auch dann noch? Alles klar, auch bei 45. Abraham sagt: Okay. Und dann war das vielleicht so: Okay, wie weit kann ich gehen? 40? Okay, 40. 30? Ja, auch bei 30 werde ich sie verschonen. 20. Das Eis wird dünner. Okay, auch bei 20. Okay, okay, Gott. Letztes Gebot. 10 Gerechte. Und Gott willigt ein. Gott sagt, alles klar, Abraham, wenn ich 10 Gerechte dort finde, dann werde ich die ganze Stadt um ihrer Willen verschonen. Ich weiß nicht, warum Abraham nicht noch weitergegangen ist, weil dann lesen wir, und der Herr ging weg, als er mit Abraham zu Ende geredet hatte, und Abraham kehrte wieder zurück. Ja, was ein Einsatz von Abraham. Was ein Einsatz, dass er mit Gott verhandelt, mit ihm ringt und ja, letztlich dieses Gespräch mit Gott sucht, sich für seinen Neffen Lot einsetzt. Leider ist Abraham nicht noch weitergegangen, denn letztlich Sodom und Gomorra sind auch bekannt, weil Gott hat leider nicht 10 Gerechte dort gefunden. Nicht mal 5. Doch, 5? Ja, auf jeden Fall keine 10. Aber Gott verschont Lot und seine Familie. Also man könnte jetzt sagen, ja, hat Abrahams Gebet also nichts gebracht. Doch, ich glaube, Gott hat Abrahams Herz gesehen, wie er sich für seinen Neffen einsetzt. Und ja, die beiden alttestamentlichen Stellen, die werfen viele Fragen auf. Viele tief theologische Fragen, über die man sich den Kopf zerbrechen kann, was wir an der Stelle heute Morgen nicht machen. Aber spannend ist, dass ein Alttestamentler, der Kilchhörer, der sich viel darüber den Kopf zerbrochen hat, zu dem Schluss kommt, dass alleine aufgrund der alttestamentlichen Zeugnisse nicht verleugnet werden kann, dass Gebet Gott bewegt und auf geheimnisvolle Weise auch seine Entscheidungen ändert. Gott nimmt unsere Gebete ernst. Gott nimmt dein Gebet ernst. Und ein anderer von mir sehr geschätzter Theologe macht hier eine sehr provokante und doch in meinen Augen sehr treffende Aussage. Wayne Grudem schreibt in seiner Dogmatik: Wenn wir wirklich davon überzeugt wären, dass Gebet die Handlungsweise Gottes verändert und dass Gott bemerkenswerterweise Veränderungen in der Welt als Antwort auf Gebet bewirkt, so wie die Bibel es wiederholt lehrt, dann würden wir viel mehr beten, als wir es jetzt tun. Wenn wir wenig beten, so liegt dies wahrscheinlich daran, dass wir nicht wirklich glauben, dass Gebet allzu viel bewirkt. Glaubst du, dass dein Gebet etwas bewirkt? Ich weiß jedenfalls, oder meine Vermutung ist, dass wenn wir wirklich, wirklich überzeugt wären, dass Gebet Berge versetzen kann und wirklich etwas bewegen kann, dass wir mehr beten würden. Wenn wir aus tiefstem Herzen glauben, dass unsere Ehe durch Gebet revolutioniert und verändert wird, dass wenn wir einstehen im Gebet für unsere Kinder, die vielleicht noch nicht an Jesus glauben, dass es etwas bewegt, dass wenn wir für die Politik einstehen, für unser Land, dass eine Gesellschaft positiv verändert werden kann. Und Gebet ist auch in der Bibel nicht eine nette Empfehlung. Ja, wenn dir langweilig ist und du eben sonst nicht weiter weißt, dann kannst du auch beten. Nein, Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 1, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Das Erste und das Wichtigste. Und in manchen Übersetzungen steht auch statt auffordern, ermahnen. Ich ermahne euch. Es ist das Erste, es steht an Nummer 1 und es ist das Wichtigste, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, bitten und flehen. So wie wir eben für Marco gebetet haben, dass, das macht was in der geistlichen Welt. Es hat eine Veränderung. Wir dürfen wissen, da wo wir zusammenkommen und beten, da hat es einen Einfluss. Gott hört unser Gebet. Und es ist ein geistlicher Kampf, in den wir einsteigen. Denn die Bibel sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister, die in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Gebet, das ist ein Einsteigen in etwas, was in der unsichtbaren Welt passiert. Wir sehen das nicht, aber da findet unser Kampf statt. Und ich habe das in meinem Leben schon erlebt, wie Menschen sich an meine Seite gestellt haben in Kämpfen und wie es was verändert hat. Wir hatten gerade am Freitag in der Jugendgruppe Open Doors zu Besuch und haben mit ihnen in der Tiefgarage eine Untergrundkirchenerfahrung gemacht. Und wir hören immer wieder von unseren Geschwistern, die unter Verfolgung leben, wir spüren eure Gebete. Wir spüren, wie ihr für uns betet und das trägt. Und ich durfte das auch erleben und ich möchte euch da ein kurzes Zeugnis erzählen. Meine Eltern sind geschieden, sie haben sich etwa scheiden lassen oder getrennt, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Und ich kann wirklich mit so einem dankbaren Herzen sagen, dass Gott mich unfassbar durch diese Zeit getragen hat. So eine Gnade, so eine tiefe, tiefe Gnade in so viel Zerbruch. Und ich war damals mit 17 etwa in einer Mitarbeiterschulung. Und da gab es ein Seminar und das hieß Gottes Stimme hören. Das hat mich total interessiert. Und wir sind zusammengekommen mit ein paar Leuten und dann haben wir so eine Übung gemacht, wo immer einer sich in die Mitte gesetzt hat und die anderen haben gehört und für ihn gebetet und Eindrücke geteilt. Und irgendwann war ich dran und dann durfte ich mich in die Mitte setzen. Und dann hat ein Mann angefangen für mich zu beten und das ist der Lotzi, jetzt sage ich sogar seinen Namen, aber man darf es berühmt machen. Und das war mein Nachbar damals und das war eine rumänische Familie, eine unfassbar treue, liebenswerte, so offenherzige Familie. Das war einfach herrlich. Die waren auch Teil unserer Gemeinde und Lotzi hat angefangen für mich zu beten und ich habe das gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe gar nicht mehr gehört, was er gesagt hat, sondern ich habe ein inneres Bild von meinem Auge gesehen. Und ich war so geflasht, ich hab einfach nur noch weinen können. Und zwar habe ich Lotzi es war wie ein inneres Bild, was schon passiert ist. Und ich durfte Einblick in ihr Wohnzimmer haben. Und ich war so, was mache ich hier? Und ich habe gesehen, wie Lotzi und seine Frau auf dem Sofa sitzen, zu zweit an einem Abend, und wie sie gemeinsam beten und wie sie für mich beten. In dieser schwierigen Zeit, in der herausfordernden Zeit, wie sie für mich eingestanden sind im Gebet. Und in dem Moment, ich wusste, oh, krass, da gibt es Menschen, die stellen sich an meine Seite in diesem Kampf und die beten für mich. Und ich war Gott so dankbar, dass ich das sehen durfte, dass ich diesen Einblick haben durfte in das auch, was mich trägt. Auch fast unwissentlich in dem Moment die Augen geöffnet zu bekommen. Gebet verändert gerade unfassbar viel. Ja. Wie können wir jetzt beten? Wie können wir wirksam beten? Und das ist eine heikle Frage, weil ja nicht alle unsere Gebete werden erhört. Und das ist eine Spanne und ich habe darauf auch nicht immer eine Antwort. Aber wie können wir ja irgendwie in Übereinstimmung mit seinem Willen beten? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 13 bis 14, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und was passiert häufig aufgrund dieser Stelle? Einfach an jeden Satz wird angehängt, im Namen Jesus. im Namen Jesus. Ende nochmal die Floskel. Und Jesus, wir beten in deinem Namen. Und ich will dir das überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, da ist nichts falsch dran, das im Gebet zu sagen. Wir wollen im Namen von Jesus bitten. Aber ich glaube, im Namen von Jesus zu beten, ist mehr als eine Floskel oder einen Satz in unser Gebet anzufügen. Im Namen von jemand zu kommen, im Namen von jemand zu sprechen, das hat in der antiken Zeit viel, viel mehr bedeutet. Denn der Name stand vielmehr für den ganzen Charakter, für die ganze Person. Es bedeutet also, im Namen von Jesus anstelle von jemandem zu sprechen, eben in Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit seinem Charakter zu sprechen. Ja, und da ist eben die Frage, wie können wir denn den Willen Gottes wissen? Woher weiß ich, ob das, was ich bitte und das, was ich bete, wirklich in Übereinstimmung mit seinem Willen ist, dass ich eben bete, dein Wille geschehe? Und ich glaube, hierfür ist die Bibel schon mal eine erste gute Orientierung. Ja, hier lesen wir sehr, sehr viel über den Willen Gottes. Sicher nicht alles, sicher nicht in allen Themen. Es gibt Stellen, wo wir wissen dürfen, ja, wenn ich das bete, dann bete ich in Übereinstimmung mit Gottes Willen. In Johannes 15, Vers 7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Als Beispiel in Jakobus 1, Vers 5 bis 8 steht, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorenthaltungen. Doch soll der Bittende in einer Haltung des Vertrauens und nicht des Zweifelns vor Gott kommen. Denn wer zweifelt, er gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, dass er vom Herrn etwas erhalten werde. Ja, wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann wird er uns das geben. Es ist sein Wille, dass er uns Weisheit gibt. Wenn ich für jemand anderen bete, dass er Weisheit hat in einer Situation, dann lehrt mich das Wort, dass ich in Übereinstimmung mit seinem Willen bin. Und doch sollen wir nicht zweifeln, wenn wir um etwas bitten. Wir sollen im Glauben vor Gott kommen. Im Glauben, dass er wirklich wirken kann. Und ich weiß, es ist ein sehr heikler Punkt und ein Punkt, wo ja in vergangenen Zeiten und auch heutzutage noch viel Missbrauch irgendwie passiert. Ja, wenn Gott nicht hört, dann hast du einfach zu wenig geglaubt. Ich glaube, es ist viel komplexer und viel größer als das. Und ich glaube nicht, dass es immer an uns liegt, wenn Gott ein Gebet nicht erhört. Gott ist immer noch Gott und größer und souveräner als wir. Und trotzdem sagt das Wort, wir sollen in Vertrauen, im Glauben vor Gott kommen, dass er etwas tun kann. Und in dieser Haltung will ich vor Gott kommen. Und bitten ist mehr als nur eine One-Way-Street, als nur eine Einbahnstraße. Ich platziere meine Bitten bei Gott und dann ist das Gespräch vorbei. Nein, ich darf auch hören. Gott, was sagst du denn dazu? Bitte, ist das gut? Hast du Gedanken dazu? Willst du mein Herz verändern, vielleicht auch in meinen Wünschen, die ich vor dich bringe? Ja, mit Gott ins Gespräch zu kommen, auch beim Thema Bitten. Ja, und letztlich kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir Gott vertrauen müssen. Dass wir abhängig von ihm sind. Und mich hat bewegt, wieder einmal zu erkennen, selbst Jesus hat seinen Vater um etwas gebeten, was nicht erhört wurde. Jesus hat im Garten gesagt, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und Jesus hat es trotzdem ausgesprochen. Jesus kam trotzdem zu seinem Vater in dem Wissen, meine Bitte wird nicht erhört werden. Aber wie ehrlich, dass Jesus kommt und sagt, Vater, bitte, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und so will ich dich heute Morgen ermutigen. Fang an zu bitten, steh ein für die Dinge, wo du Not hast oder wo du um dich rum Leute siehst, die Not haben. Dass wir zusammenkommen als Gemeinde und mit Bitten und Flehen einstehen. In dem Wissen, unser Gebet hat Einfluss und kann tatsächlich etwas verändern. Und wenn du heute Morgen merkst, ja, vielleicht bist du frustriert oder bitter, oder vielleicht musst du auch nochmal vor Gott kommen und prüfen, Gott, glaube ich eigentlich, dass du was verändern kannst, dass du mein Gebet hörst. Ja, einen Moment zu nutzen, auch vor Gott zu kommen, vielleicht jetzt gleich auch in der Lobpreiszeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass das Gebet mein Notnagel war und nicht meine erste Anlaufstelle. Es tut mir leid, Herr, dass ich an deiner Größe zweifle und Mühe damit habe, dir zu vertrauen. Ja, bevor wir in einen Lobpreisteil reinstarten, wo du auch nochmal persönlich mit deinem Vater ins Gespräch kommen darfst, bete ich noch. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für dein Reden, für dein Wort, für deine Größe, deine Souveränität. Dein Wirken, dein Herz, dass du ja gut bist. Und hilf uns dabei, ja wirklich tief zu verstehen im Herzen, wie du uns brauchen willst und wie Gebet etwas verändert. Ja, und Herr, sei uns gnädig, deinen Willen zu erkennen und ja wirklich Weltveränderer durch dich zu sein und durch deinen Geist in der Welt. Danke, Herr, dass du uns hörst, dass du nicht fern bist, sondern ganz nah. Amen.